du Spatzenhirn. Warum diese Beleidigung eigentlich völlig unsinnig ist und was uns die Gehirne von Vögeln über unsere eigene Denkfähigkeit verraten, das erfahrt ihr heute bei uns hier im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Der Mensch, die Krone der Schöpfung, oder? Naja, also jedenfalls sind wir ja schon die schlauesten Lebewesen hier auf dem Planeten. Seht ihr auch so, oder? Wenn ich so blöd frage, dann merkt ihr wahrscheinlich schon, so eindeutig ist das gar nicht. Also nicht falsch verstehen, wir Menschen und unsere kognitiven Fähigkeiten, das ist schon ziemlich beispiellos. Aber, und das vergessen viele, auch viele Tiere sind intelligenter, als wir uns das häufig so vorstellen können. Aber was macht Intelligenz bei Tieren eigentlich aus? Und wie unterscheiden sich zum Beispiel die Gehirne von Vögeln von unserem? Wie unterscheiden sich Gehirne auf dem Planeten von anderen? In der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist hat sich Redakteurin Anna von Hopfgarten mit genau diesen Fragen beschäftigt und sie ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Anna.
Hallo Marc.
Ja Anna, du hast über dieses Thema mit Onur Güntürkün gesprochen. Der ist Psychologe und Hirnforscher und auch noch Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Und sag mal kurz, wozu forscht er genau?
Ja, der Professor Güntürkün, der möchte mit seiner Arbeitsgruppe rausfinden, wie genau Kognition im Gehirn entsteht und wie sich das Denkvermögen im Lauf der Evolution entwickelt hat. Also es hat sich ja einerseits die Struktur des Gehirns, also der Aufbau, verändert, aber auch eben die Fähigkeiten zu komplexen Denkprozessen. Und deshalb arbeitet er mit ganz vielen verschiedenen Tierarten und auch mit menschlichen Versuchspersonen. Und ganz besonders interessiert ihn dabei das Gehirn von Vögeln, wie Vögel denken, aber auch wie das Gehirn von Vögeln funktioniert im Vergleich zu dem von Menschen.
Und vielleicht vorneweg klären wir einmal kurz diesen Begriff. Kann sich zwar jeder so ein bisschen was drunter vorstellen, aber vielleicht müssen wir ihn einmal definieren. Was verstehen wir denn unter Kognition?
Ja, man kann vielleicht ganz allgemein sagen, dass Kognition sowas ist wie geistige Aktivität oder eben Denkprozesse, die aber gar nicht unbedingt bewusst ablaufen müssen. Also Beispiele für Kognition sind das Erinnerungsvermögen, also das Gedächtnis, immer wenn wir uns was merken und an alte Erlebnisse erinnern. Dazu gehört auch zum Beispiel das Lernen. Dann die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, wenn wir Reize aus der Umwelt aufnehmen und wenn wir uns denen zuwenden. Dann aber auch so ganz bewusste Denkprozesse, wenn wir zum Beispiel planen, Pläne schmieden, Probleme lösen, all sowas. Das wird zur Kognition zählen und dann auch sowas wie Fantasie oder Kreativität, also sich Dinge vorstellen zu können, die eigentlich gar nicht existieren oder die in der Zukunft liegen. Und da unterscheidet man so allgemein zwischen ganz einfacher Kognition und eher höheren Denkleistungen und eher weniger komplexe Prozesse, also die niedere Kognition, zu denen auch schon einfache Lebewesen in der Lage sind. Das ist zum Beispiel die Wahrnehmung. Also sogar Einzeller, die können schon auf externe Reize reagieren. Und zur höheren Kognition, da würde eher sowas zählen wie Pläne zu schmieden, also allgemein in die Zukunft zu blicken und auch komplexe Probleme zu lösen. Und dazu sind längst nicht alle Tiere in der Lage.
Und warum sind jetzt gerade Vögel da so interessant?
Ja, Vögel sind wohl deshalb ideal, um die Evolution der Kognition zu erforschen, weil sie stammesgeschichtlich so weit vom Menschen weg sind. Also die haben ein ganz anderes Gehirn, das ist ganz anders aufgebaut als das von Primaten. Aber es gibt Vogelarten, die sind trotzdem zum Beispiel ähnlich schlau wie Menschenaffen. Papageien und Krähen zum Beispiel, Rabenvögel, die sind sehr intelligent und die können ähnliche kognitive Leistungen bringen wie Menschenaffen. Und dieser Unterschied, der hat laut Herrn Güntürkün einen großen Vorteil. Er meint nämlich, je mehr die Organismen, die wir untersuchen, uns selbst ähneln, desto eher kommen wir zu dem vermutlich eher falschen Schluss, dass nur eine ganz bestimmte Art von Gehirn diese Form der Kognition ermöglicht. Aber an den Vogelgehirnen kann man sehen, dass es eben nicht so ist. Also Vogelgehirne sind eben, wie gesagt, ganz anders aufgebaut als die Gehirne von Primaten, also von Affen und Menschen. Trotzdem können die aber sehr Ähnliches leisten und das ist ganz spannend.
Ja, okay, ich habe ja auch eingangs schon gesagt, Spatzenhirn, das stimmt dann wohl offenbar so gar nicht so sehr als Beleidigung. Denn, du hast es gerade gesagt, Vögel können trotz kleiner Gehirne schon ziemlich komplexe kognitive Leistungen erbringen. Vielleicht hast du mal ein paar Beispiele.
Ja, das Team von Güntürkün hat ganz lustige Experimente mit Vögeln gemacht. Zum Beispiel haben die untersucht, ob Elstern sich im Spiegel erkennen können. Und dazu haben die Elstern aus ihrem Labor haben die einen farbigen Punkt, so einen Aufkleber auf die Kehle geklebt und die Vögel danach vor den Spiegel gesetzt und mal geguckt, ob die sich im Spiegel erkennen. Und die Vögel haben dann tatsächlich versucht, diesen Aufkleber abzuzupfen. Das heißt, sie haben im Spiegel wohl erkannt, dass sie das selber sind und dass dieser Punkt auf ihrer eigenen Kehle klebt. Jetzt könnte man meinen, okay, die haben vielleicht gemerkt, dass da irgendwas auf ihnen klebt und wollten das nur deshalb loswerden. Und deshalb haben die dann noch ein Kontrollexperiment angeschlossen, wo die den Aufkleber in der Farbe des Gefieders gemacht haben. Also zum Beispiel einen schwarzen Aufkleber auf die schwarze Kehle geklebt und die Vögel dann vor den Spiegel gesetzt. Und dort haben dann die Elster nicht mehr versucht, den Aufkleber loszuwerden. Was ein ziemlicher Hinweis darauf ist, dass sie sich tatsächlich im Spiegel erkennen können. Auch ganz lustiges Experiment, da hat das Team Tauben beigebracht, Rechtschreibfehler in kurzen englischen Wörtern zu entdecken. Und das konnten die wohl danach ziemlich gut. Ja, ähnliches Experiment, die haben Tauben beigebracht, Krebszellen in histologischen Schnitten zu erkennen. Und auch das haben die wohl sehr schnell gelernt und waren anschließend dann etwa so gut wie menschliche Pathologen. Ja, das sind ganz nette Experimente, die das Team selbst gemacht hat. Und dann hatte mir Güntürkün noch erzählt von Kakadus, die in Australien leben. Die haben eine ganz eigene Kultur entwickelt, die sie auch an ihre Nachkommen weitergeben. Zum Beispiel haben die gelernt oder haben die eine Strategie entwickelt, wie sie Mülltonnen öffnen, um dann da an das Futter, an das Fressen, an Essensabfälle zu kommen. Weil die da immer so eine große Sauerei veranstaltet haben, haben dann die Menschen wiederum nachgerüstet und haben dann ihre Mülltonnen speziell abgesichert, woraufhin die Kakadus dann wieder neue Tricks gelernt haben, diese Sicherung zu öffnen. Und so war das wirklich so ein richtiges Wettrüsten zwischen Menschen und Kakadus. Das ist, fand ich auch sehr, sehr lustig. Aber man kann allgemein, jeder kann auch in Deutschland beobachten, wie schlau Vögel sind. Wenn man sich an die Straße stellt und Krähen zum Beispiel beobachtet. Ne? Jetzt im Herbst versuchen die zum Beispiel Walnüsse aufzukriegen, indem sie die auf harten Asphalt schmeißen. Ich habe mal beobachtet, wie eine Krähe eine Walnuss auf die Straße gelegt hat. Und zwar an einem Fußgängerüberweg an einer Ampel. Und dann hat die Krähe immer gewartet, bis die Fußgänger grün hatten. Dann ist sie auf die Straße, hat da die Walnuss hingelegt, ist schnell zur Seite. Dann hatten die Autos grün, sind über die Nuss gefahren, haben die aufgeknackt. Und sobald die Fußgänger wieder grün hatten, ist sie dann hingehüpft und hat dann die Nussbrösel aufgesammelt. Und das ist ja auch ein Verhalten, das schon recht komplex ist. Und das zeigt, dass die Tiere relativ schlau sein müssen.
Ja. Die Beispiele zeigen das auf jeden Fall. Und da müssen wir vielleicht mal auf das Gehirn schauen und wie das auch so aufgebaut ist. Vielleicht auch auf unseres. Also was unterscheidet denn da zum Beispiel das menschliche Gehirn jetzt von dem von Vögeln?
Ja, so ein sehr auffälliger Unterschied ist natürlich die Größe und das Gewicht. Also Vögel müssen mit ihrem Gehirn ja fliegen können, weshalb das sehr klein und leicht sein muss schon. Wobei es vielleicht besser ist, eben das Vogelgehirn nicht mit dem menschlichen Gehirn, sondern eher mit dem Affengehirn zu vergleichen, weil da die kognitiven Fähigkeiten ähnlich sind. Der Mensch ist da ja doch nochmal ein bisschen, hat eine Sonderstellung. Ja, genau. Also Papageien hatte ich ja schon gesagt, Papageien und Affen zum Beispiel, die sind einigermaßen ähnlich in ihren kognitiven Leistungen. Und wenn man jetzt mal so ein Schimpansengehirn anguckt, das wiegt etwa 400 Gramm. Und das Gehirn einer Krähe wiegt etwa 10 Gramm. Und trotzdem sind sie halt ähnlich schlau, was bestimmte Fähigkeiten zumindest angeht. Und was sich auch sehr stark unterscheidet, ist der Aufbau des Gehirns. Also Primaten, zu denen ja, wie gesagt, Affen und Menschen gehören, die besitzen eine sehr ausgedehnte Großhirnrinde, den Cortex, der überzieht die Gehirnoberfläche. Und bei Ihnen, also bei uns und bei auch Affen, ist der Kortex notwendig für höhere Kognition. Also insbesondere der Präfrontalkortex, das ist der Bereich, der hinter der Stirn liegt, der ist immer dann nötig, wenn wir Pläne schmieden, wenn wir Zusammenhänge entdecken, neue Erfahrungen mit alten Erlebnissen abgleichen und so weiter. Auch zum Beispiel die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. All das können wir nur mit dem präfrontalen Kortex. Und ich habe auch im Studium noch gelernt, dass eben höhere Kognition ohne einen solchen Kortex gar nicht möglich ist. Aber inzwischen wissen wir, unter anderem eben auch durch die Forschung von Güntekins Gruppe, dass komplexe Denkprozesse bei Vögeln in einem komplett anderen Hirnareal stattfinden. Das nennt sich Nidopallium caudolaterale, abgekürzt NCL. Und das liegt gar nicht im vorderen Bereich, sondern das liegt bei den Vögeln im hinteren Bereich des Gehirns und hat sich auch völlig unabhängig vom präfrontalen Kortex entwickelt im Laufe der Evolution. Was ich ganz interessant fand, also Vögel haben wohl auch einen Kortex, das hat man aber erst vor ein paar Jahren entdeckt. Und der ist ausschließlich für die Sinneswahrnehmung zuständig. Also der hat mit höherer Kognition gar nichts zu tun.
Interessant, okay. Aber wenn jetzt die Hirngröße nicht allein zumindest entscheidend ist für die Intelligenz eines Tiers, höre ich jetzt ja daraus, was ist es denn dann?
Ja, also einerseits ist es wohl die Zahl der Nervenzellen im Gehirn. Also Vögel haben relativ zu ihrer Hirngröße extrem viele Nervenzellen, die sehr, sehr dicht gepackt sind und quasi auch also so miniaturisiert, alles in ganz klein. Aber trotzdem kann es wohl nicht die absolute Zahl der Nervenzellen allein sein, meint Güntekin, weil zum Beispiel Zahnwale, die haben deutlich mehr Nervenzellen im Gehirn als wir, aber trotzdem sind wir ihnen noch geistig überlegen. Die versenken zwar hin und wieder mal eine Yacht im Atlantik, aber dennoch, meinte Güntekin, kommen die kognitiv an uns nicht heran. Und deshalb gibt es ein anderes Maß, das wohl besser ist, und das ist die relative Hirngröße, also wie groß das Gehirn im Verhältnis zum Körper ist. Und da schneiden sowohl Menschen als auch Vögel wohl relativ gut ab. Und bei Vögeln fällt wohl noch was anderes auf. Da befindet sich der Großteil der Nervenzellen in Hirnbereichen, die für die Kognition zuständig sind. Also das sind bei Krähen und Papageien wohl teils 60-70% aller Nervenzellen, die sich in solchen Arealen befinden. Bei Menschen sind es wohl nur knapp 20% der Zellen, die im Kortex sind. Der Rest liegt woanders.
Okay, und du hast gesagt, Vögel sind auch deshalb so ein gutes Anschauungsbeispiel, weil sie so unterschiedlich sind oder diese Entwicklung der Kognition oder des Gehirns so unterschiedlich ist. Wenn man jetzt mal auf die Evolution guckt, wie hat sich Kognition denn da entwickelt? Oder also weiß man das überhaupt oder was weiß man darüber und wo fehlt es vielleicht auch noch an Verständnis?
Ja, also was man weiß, ist, dass oder wovon man ausgeht, ist, dass quasi vor etwa 324 Millionen Jahren zwei Gruppen von Lebewesen unter einem sehr ähnlich hohen Selektionsdruck standen, höhere Kognition zu entwickeln. Also ein Hirnareal auszubilden, das höhere Kognition ermöglicht. Und das ist wohl unabhängig voneinander bei Vögeln und bei Säugetieren passiert. Das ist zumindest Güntekins Hypothese. Also er meinte, das Rad wurde quasi mehrmals neu erfunden. Bei uns, bei Primaten in Form der Großhirnrinde, auch bei anderen Säugetieren übrigens, bei Vögeln aber in einer nicht kortikalen Form, in Form dieses NCL. Aber wie sich jetzt genau die Kognition entwickelt hat, das weiß man nicht. Und dafür gibt ja keine fossilen Spuren für Kognition. Das wird man auch nicht so leicht herausfinden können. Aber wenn man sich verschiedene Tierarten ansieht, dann wird auf jeden Fall klar, dass das Lernen und auch Kognitionsprozesse bei allen Tierarten nach fast den gleichen Regeln ablaufen. Also man kann, ein Beispiel ist das Lernen oder die klassische Konditionierung. Das läuft ganz grob so ab. Also ich habe mit meinem Verhalten Erfolg oder ich werde dafür belohnt und dann zeige ich das in Zukunft häufiger. Und das ist bei allen Tieren, die prinzipiell dazu in der Lage sind, gleich. Also bei Menschen und bei Tieren. Da gibt es aber natürlich auch komplexere Aufgaben, zu denen manche Tiere nicht in der Lage sind, weil die einfach nicht genug Nervenzellen haben oder ihr Gehirn nicht genug Rechenkapazität hat. Und dann ist es laut Güntekin wohl nicht so, dass diese Tiere diese Aufgaben dann nur so teilweise können, sondern dass es ist so ein ganz oder gar nicht Phänomen. Er hatte das mit dem Bild von so Schatzkästchen beschrieben. Also man kann sich kognitive Fähigkeiten vorstellen wie Schatzkästchen, die hierarchisch nach der Komplexität der jeweiligen Fähigkeit angeordnet sind. So, und sobald das Gehirn im Lauf der Evolution genug Rechenkapazität entwickelt hat, dann würde sich das nächste Schatzkästchen auf der nächsten Stufe öffnen und das Tier verfügt dann über diese Fähigkeit und zwar komplett, nicht nur ansatzweise. Und das, was ich gerade als Beispiel hatte, das Lernen per klassischer Konditionierung, das wäre zum Beispiel ein Schatzkästchen, das relativ weit unten angeordnet ist. Das können sehr viele Tiere, das können Fische, das können auch recht einfache Lebewesen. Aber so Sachen wie irgendwie Zukunftspläne schmieden, das wäre dann wiederum sehr weit oben angeordnet.
Mhm, ein bisschen wie so ein Level, das man sich freispielt.
Genau, wie so ein Computerspiel, ja.
Okay, und im gleichen Zusammenhang schneidet ihr in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist auch noch die sogenannte Theory of Mind an. Ich hatte den Begriff schon mal gehört. Vielleicht kannst du mir aber nochmal erklären, was versteht man jetzt darunter und welche Tiere, darum geht es ja, zeigen Anzeichen dafür.
Ja, also darunter versteht man die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Also wendet man das jetzt auf Güntürkens Metapher mit den Schatzkästchen an, so wäre diese Theory of Mind tatsächlich an der Spitze dieser Schatzkästchen-Hierarchie, weil das eine sehr schwierige Leistung ist. Dazu sind nur ganz wenige Tiere in der Lage und manchmal könnte man meinen, noch nicht mal alle Menschen. Also Menschenaffen zum Beispiel, die haben einige solcher Tests zur Theory of Mind erfolgreich bestanden. Aber es gibt eben auch Hinweise, dass das Raben und Krähen und auch Papageien zum Beispiel können. Es gibt da so einen ganz netten Test für Krähen. Krähen haben nämlich die Besonderheit, dass die gerne ihr Futter verstecken. Das kann man auch manchmal draußen beobachten, dass die das dann irgendwo hinlegen. Und dann achten sie aber dabei penibel darauf, dass sie nicht von anderen Krähen beobachtet werden, weil sie genau wissen, dass andere Krähen ihr Futter eventuell klauen würden. Und wenn die aber doch beobachtet werden dabei, dann hängt ihre Reaktion sehr stark davon ab, in welcher hierarchischen Position der andere, also der Beobachter, zu ihm steht. Und steht der andere unter ihm, dann lässt er das Futter trotzdem in dem Versteck, weil er nämlich genau weiß, dass der niemals wagen würde, das Futter zu klauen, weil er dafür dann bestraft würde. Der würde dann einen auf den Schnabel bekommen. Aber wenn der Beobachter hierarchisch über ihm steht, dann frisst er schnell das Futter auf, weil er genau weiß, dass der andere keine Skrupel hätte, das Futter einfach zu klauen. Und um so differenziert zu handeln, muss man ja zumindest ein bisschen in der Lage sein, sich in andere hineinzuversetzen. Es wird auch schon diskutiert, ob Hunde oder Schweine das können. Bei Hunden hat man ja auch manchmal so den Eindruck. Das ist nicht ganz klar. Die Ergebnisse sind da teils umstritten. Also es gibt schon Hinweise darauf. Nur ist nicht immer ganz klar zu trennen, ob die Tiere sich jetzt tatsächlich in den anderen hineinversetzen oder ob sie nur Assoziationen lernen. Das ist halt oft schwer auseinanderzuhalten.
Ah ja, okay. Also Assoziationen lernen würde bedeuten, viele Herrchen denken ja, der Hund weiß, wenn es einem schlecht geht zum Beispiel.
Genau, dass sie quasi lernen, also auch in Bezug zum Beispiel auf dieses Beispiel mit den Krähen, dass sie lernen, eine Krähe, wenn die Krähe in dieser Art daneben mir steht, dann muss ich immer so und so reagieren. Also quasi so ein Wenn-Dann, so eine Wenn-Dann-Folge. Ne? Dass sie einfach,
okay, und das ist ein Unterschied zum echten.
Ne, das ist ein Unterschied dazu, okay. ob sie jetzt wirklich sich in den anderen hineinversetzen und überlegen, was der jetzt wohl gerade denken mag. Ne, das ist in solchen Experimenten nicht immer ganz leicht zu trennen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch relativ schwierig ist, das zu erforschen. Kommen wir mal noch zurück zu dem Forscher, mit dem du gesprochen hast, Professor Güntürkün. Der, das fand ich sehr schön zu lesen, wird nachts von einer Frage wachgehalten, hat er dir gesagt. Worum geht's denn da?
Also die Sache ist ja, dass Vögel im Vergleich zu Primaten ein sehr kleines und leichtes Gehirn haben. Und trotzdem sind manche von ihnen ähnlich schlau. Und da stellt sich natürlich die Frage, das hatte ich Ihnen im Interview auch gefragt, warum Primaten überhaupt dann so viel Platz und Energie für ihr großes Gehirn verschwenden, wenn es ja eigentlich auch kleiner geht. Das ist ja eigentlich dann nicht sonderlich effizient. Und ja, da hat er mir recht gegeben. Also er meinte, es scheint tatsächlich ein effizienteres Hirndesign zu geben als das unsere. Also ist zumindest, was die Kognition angeht. Ein Teil der Frage hat Güntürkün dann selbst schon beantwortet, weil er meinte, dass ein Teil des Mehrgewichts, jetzt bei Primaten im Vergleich zu Vögeln, auf die Steuerung der Hände drauf geht. Also unsere Hände sind ja zu sehr feiner Motorik fähig. Die haben sehr, sehr viele Sinneszellen. Man kann ja die Finger sind sehr empfindlich und das alles muss im Gehirn repräsentiert sein. Und dafür braucht man auch Platz. Und Vögel haben keine Hände und deshalb brauchen die auch diesen Platz nicht. Ein anderer Teil des Mehrgewichts geht wohl auf die Repräsentation der großen Körperoberfläche drauf. Auch die muss ja im Gehirn repräsentiert sein. Wir haben ja auch überall am Körper Sinneszellen und die nehmen permanent Reize auf über, ne, was für ein Luftzug gerade herrscht, die Kleidung an unserem Körper und so weiter. Das merken, spüren wir alles, das muss alles verarbeitet werden und dafür braucht man eben Platz im Gehirn. Und unser Körper ist eben deutlich größer auch. Aber trotzdem meinte er, gleicht das die Unterschiede nicht komplett aus. Also er ist überzeugt, dass das Vogelgehirn ein Meisterwerk der Miniaturisierung ist.
Da liegt er nachts wach und denkt darüber nach. Finde ich die Forschung finde ich ganz schön eigentlich. Also es ist nicht ganz leicht zu sagen, woran sich jetzt genau Intelligenz bei Tieren bemisst. Das haben wir rausgehört. Welche Herausforderungen bestehen denn da auch bei der Erforschung? Du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten.
Ja, also Intelligenz ist hier wohl auch eher ein falscher Begriff, weil es gibt keinen IQ für Tiere. Es macht keinen Sinn zu sagen, ein Hund ist schlauer als eine Katze, weil verschiedene Tierarten ja auf ganz unterschiedliche Dinge spezialisiert sind und auch je nach Lebensweise ganz unterschiedliche Fähigkeiten benötigen. Man kann aber wohl eben einzelne kognitive Merkmale testen. Was ich gerade schon gesagt habe, das Gedächtnis oder die Fähigkeit, Gelerntes auf neue Situationen zu übertragen oder eben auch die Theory of Mind. Und da gibt es halt standardisierte Tests für, die man auch auf verschiedene Spezies anwenden kann. Wobei man natürlich auch dabei immer ein bisschen die Lebensumstände des Tieres im Blick haben muss. Und die Tests müssen entsprechend darauf zugeschnitten sein. Aber der Punkt ist halt, dass die meisten Tierarten einfach auch noch nie untersucht wurden. Ne? Also gerade wenn die sehr menschenscheu sind, ist das auch gar nicht so einfach, das zu machen. Ich hatte mal gelesen, dass der Güntürkin in seinem Labor eben so eine Elsternkolonie hat. Und allein die zu halten und die an Menschen zu gewöhnen, das ist gar nicht so trivial.
Also gar nicht so einfach, alles das zu erforschen. Aber natürlich wahnsinnig spannend. Anna, mir kam noch der Gedanke was ist denn mit Sprache? Also Sprache ist doch was, von dem man jetzt, würde ich denken, sagt, das ist was exklusiv Menschliches, oder?
Ja, also es gibt schon ständig neue Meldungen über Tiere, die irgendwie über Laute miteinander kommunizieren. Also bei Delfinen ist das schon länger bekannt. Die haben so Signaturpfiffe, nennt man das. Also wenn die einen Artgenossen treffen, dann pfeifen sie immer ihren eigenen Namen, also ihre eigene Signatur. Du würdest jetzt immer Mark, Mark, Mark pfeifen und ich würde immer Anna, Anna, Anna antworten. Und das ist ja auch eine bestimmte Art von Kommunikation, die sich immer auf das Individuum, also auf das Gegenüber bezieht. Und bei Elefanten ist das wohl sogar so, dass die ihre Artgenossen mit deren Namen ansprechen. Also dass die quasi die Signatur des anderen imitieren. Das hat man jetzt auch erst kürzlich mit Hilfe von KI rausgefunden. Da hat man die Lautmuster analysiert und festgestellt, dass die da so eine Art Namen füreinander haben. Ja, der fand ich auch. Aber der Güntürkin meinte, dass das eben keine wirkliche Sprache ist. Also Sprache hat immer eine syntaktische Struktur, also eine Grammatik. Und also das heißt, man hat einen begrenzten Wortschatz, ne, so ein Duden voll. Das ist ja irgendwie, sind zwar viele Wörter, aber sie sind begrenzt. Aber durch die Grammatik kann man damit dann unendlich viele Inhalte kodieren. Und das haben andere Tiere in dem Umfang wohl nicht. Also Schimpansen und auch ein paar Vögel, die haben wohl so eine ganz einfache Form von Grammatik. Aber die ist längst nicht so komplex wie unsere. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass jetzt durch diese rasante Entwicklung von KI-Anwendungen, dass da doch noch einiges ans Licht kommen wird. Also dass in den Lauten von Tieren plötzlich Regelhaftigkeiten entdeckt werden, die man bisher nicht kannte. Da bin ich echt nochmal gespannt. Aber trotzdem meinte Güntürkün, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es Tiere gibt, die eine ähnlich komplexe Sprache haben wie Menschen, was auch schon am Gehirn liegt. Also wir haben etwa 86 Milliarden Nervenzellen im Gehirn, die wahnsinnig eng miteinander verknüpft sind. Und das hat halt kein anderes Tier. Und das ist wohl auch notwendig, um so eine komplexe Sprache zu erzeugen.
Ja, genau. Das meinte ich auch so ein bisschen mit Sprache, ne? Also dieses Komplexere, nicht nur mit Lauten kommunizieren, sondern was du gesagt hast, so Grammatik, Syntax und so. Aber wie du sagst, ich bin total gespannt auch, was KI da vielleicht noch in den nächsten Jahren dann so rausbringt an Analysen. Das ist ja echt abgefahren, was du da erzählt hast. Jetzt würde ich gerne zu einem kleinen Fazit kommen oder vielleicht kann Herr Günterkühn das ziehen oder du hast mit ihm darüber gesprochen. Also er erforscht das jetzt ja alles sehr, sehr lange mit der Intelligenz von Tieren oder, du hast gesagt, Intelligenz ist eigentlich der falsche Begriff, die Kognition, ja, Kognitionsfähigkeit von Tieren. Was ist denn so sein Fazit aus seiner jahrelangen Arbeit?
Ja, also eins seiner Fazits ist, worüber wir auch gerade gesprochen haben, eben, dass die Bedeutung der Großhirnrinde des Cortex bisher überschätzt wurde, dass auch höhere Kognition mit einem komplett anderen Hirndesign möglich ist. Das ist was man früher nicht wusste. Und das ist eins seiner großen Fazits. Dann hat er aber zusätzlich auch noch versucht herauszufinden, was eigentlich die neuronalen Korrelate von menschlicher Intelligenz im Gehirn sind. Also wie macht sich menschliche Intelligenz im Gehirn bemerkbar? Wie wird die erzeugt? Und da haben die ganz, ganz viele Maße erhoben und auch sehr viele Zusammenhänge entdeckt, aber sie sind bisher zu dem Schluss gekommen, dass zumindest diese vielen Maße, die sie erhoben haben, nur weniger als 20% etwa der Intelligenz eines Menschen erklären können. Also die restlichen 80% sind nach wie vor ungeklärt. Sie sind wohl weiter dran, das zu erforschen. Aber bisher ist eben das Rätsel, was ihn so fesselt, was uns so schlau macht, noch lange nicht gelöst.
Wer das alles nochmal nachlesen will und so ein Vogelgehirn auch mal sehen will in der Darstellung, das könnt ihr in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist machen. Die gibt's im Zeitschriftenhandel zu kaufen und online auf spektrum.de. Und Anna, das Ganze ist auch noch der Auftakt zu einer ganzen Reihe über Kognition. Was schaut ihr euch denn dann noch an in den kommenden Ausgaben?
Genau, es wird um verschiedene Tierarten gehen und zwar in der nächsten Ausgabe wird es um die soziale Kognition von Ameisen gehen. Die können ja wahnsinnig gut in großen Teams zusammenarbeiten und teils deutlich besser sogar als Menschen. Und das wird in dem kommenden Heft genauer beleuchtet. Und dann im dritten Teil soll es um Wale gehen, also um die Kognition von verschiedenen Walen.
Alles klar, Anna, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich fürs Teilen, fürs Liken und Abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Wie immer freitags gibt's dann eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.